Mistral von Maria Borelli. Gelesen von Katja Bürkle. Ein Hörbuch-Podcast von Bayern 2. Teil 2.
Die Sonne wurde dicker, rot und verlor dabei an Kraft. Marie setzte sich an einen alten, zu drei Vierteln abgestorbenen Mandelbaum gelehnt, dessen noch lebende Zweige aber voller Früchte hängen. Einer jener Bäume, aus dessen Stamm der Wind eine gewundene Säule gedrechselt hat. Unten an den dicken Ästen sieht man riesig, monströs, die Knoten der Veredelung. Die Sucherin ruht sich gern ein wenig aus. Sie denkt an die Nachmittage, die sie zum Nähen bei der kränklichen Marguerite Figuière war, mit ihren entzündeten Bronchien und Nasenhöhlen, die Stimme belegt von rasselndem Schleim, die partout nie ein Fenster öffnen wollte, die wütend geworden wäre, wenn man sie gefragt hätte, ob sie nicht eine halbe Stunde auf der Türschwelle arbeiten könnten. Es roch schlecht bei der alten Jungfer. Und Marie trinkt genüsslich die gute Luft der weiten Ebene. Ein flüssiger, blauer Dunst benetzt den Hügel. Der Himmel hängt über der Erde, stromert durch die Felder, streift sacht den Steinhaufen, färbt die Baumkronen blau, frischt den Schatten der Zwergeichen auf. Er zerrinnt, destilliert, verliert sich schließlich ganz in diesem Feigengestrüpp. Ein Lufthauch legt sich flatternd auf Maries Gesicht, ihre bloßen Arme, wie ein kühles Laken. Unter den Achseln spürt sie den Wind, der durch den weiten Ausschnitt der kurzen Ärmel streicht. Plötzlich verschwimmt ihr Blick. Die Sonne umschließt einen ganzen Mandelbaum. Als die große Kugel hinabgeglitten ist, steht der Himmel noch immer in Flammen. Hügel und Wolken verschmelzen, sehen aus wie das Meer. Denn sie kennt das Meer, wo weiße Schaumperlen über die Wellen rennen und springen. Sie hat es in Marseille gesehen, bei der Hochzeit von Cousine Therese. Sie erinnert sich an weiße Boote mit blitzenden Kupferbeschlägen, Vorhängen aus heller Seide, glänzenden Lederdivanen. Die Marie hat den groben Sack zu ihren Füßen, die kümmerliche Mandelernte, aus den Augen verloren. Sie ist aufgebrochen in einen weiten, runden Meerbusen mit Inseln, Archipelen, Buchten, Klippen. Eine dünne Tunika aus weißer Wolle, in der Taille gerafft von einem silbernen Gürtel, verhüllt sie kaum. Ihre Fesseln sind bloß, schwere Armreife hängen an ihren Handgelenken. Sie legt an in einem Land mit Rosenbüschen, so hoch wie Mandelbäume, von denen Blütenlawinen herabstürzen. In einem Palast findet sie Schätze wieder, Schmuck, himmelfarbenes, mit Kornblumen verziertes Mustiergeschirr. Eine Halskette aus geschliffenen Glasperlen, die bestimmt zweimal herumgeht, liegt dort auf einer Kommode. Ein Mann erwartet sie, der keinem der jungen Männer ähnelt, die sie kennt, und die sie am Sonntag oder beim Tanzabend mit glänzenden Augen anstarren. Dieser hier strahlt eine Sinnlichkeit aus, die sie überwältigt. Sie schenkt ihm die Blume ihrer Lippen und ihren frischen, nackten Körper, sprudelnd, wie eine Quelle. Der Wind hat sich im Westen erhoben. Er rieselt durch die Mandelbäume, plätschert im Laub. Das junge Mädchen spürt die Abendfeuchte. Sie erhebt sich, nimmt den Sack zu ihren Füßen, geht Richtung Dorf. Auf dem Plateau, über dem es Nacht wird, glänzt noch hier und da unter den Dächern der Hütten ein Widerschein an den glasierten Einfassungen der Taubenschläge. Die Jaume trieb es noch toller. Ihre Mutter folgt ihr mit ein paar Schritten Abstand überall hin. Die Lys, die mit ihr verwandt ist, weint. Wenn man die beiden trifft, sagt sie, die Tochter in ihrem Wahnsinn, die Mutter, die aussieht, als wäre sie ans Kreuz geschlagen, dann wagt man nicht, mit ihnen zu sprechen. Du brauchst nur das Gesicht der Mutter zu sehen, da bleiben dir die aufmunternden Worte im Hals stecken. Man wendet sich ab. Am nächsten Tag, in aller Frühe, kann man schließlich den Coston holen. Es ging darum, sie mit vier Männern, die sie hielten, ins Hospiz in Digne zu bringen, von wo sie nach Mont-de-Vergue geschickt werden soll. Seit 3 Tagen ist sie nun in ein Zimmer gesperrt. Man überwacht sie durch eine kleine Luke. Sie beißt jeden, der sich nähert, hat sich alle Kleider vom Leib gerissen, ist splitterfasernackt. »Wenn du sie sehen könntest«, erklärt die Lys der Norin, Sie hat sich besudelt, sie hat ihre Regel. Was ist nur aus ihr geworden? Oh je, oh je. Eine Mutter von 5 Kindern. So etwas dürfte nicht sein. Grundgütiger. Sachen gibt's auf der Welt. Die gibt's gar nicht. Der Abend bricht schnell herein, wie eine Enttäuschung. Sie zögern den Moment hinaus, da sie die Lampe anzünden, gewohnt, mit dem Petroleum sparsam umzugehen. Sie sagen, genug genäht für heute oder jetzt ist Schluss. Über dem Spülstein tropft die Dickmilch. Das an den Ecken zusammengeknotete und an einem Nagel aufgehängte weiße Mulltuch ist prall wie ein Ziegenäuter. Der Weizen und die Linsen der heiligen Barbara in den Untertassen auf dem Kamin sind gut gesprossen. Der Weizen ist glatt und blass. Die grüneren Linsen kräuseln sich. Die Lys, die eine Masche hat fallen lassen, geht zum Fenster, um sie wieder aufzufangen. Die Katze nimmt ihr den Platz weg. Um den Ofen röten sich die Gesichter. Der Costant kommt zurück und bringt den Duft und den guten Geschmack der frischen Luft mit. Er war nach dem Essen ins Gehölz gegangen, um einen Sack Lavendelpflanzen zu holen, die er umsetzen wird. »Hier ist es zu warm. Es riecht.« Er fügt hinzu, »im Wald ist es herrlich.« Die Norin putzt den Docht. Er hat sich an den Tisch gesetzt und die Fien hergewunken, die sich zwischen seine Knie schmiegt, um zuzuhören. Sie ist 3 Jahre alt, kräftig, fest wie eine junge Mandel. »Ich habe ihn gesehen.« »Wen?« »Den Keiler. Nicht weit weg. Da drüben. Er ging unter den Eichen hindurch. So groß war er. Wenn du das Gewehr gehabt hättest, dann hätte ich ihm die Lust auf Eicheln ausgetrieben.« Die Linsensuppe sprudelt, kocht über. Was herausschwappt, springt und rollt über die Platte wie Erbsen. Es riecht verbrannt. Die Marie schiebt den Topf zur Seite, legt die Ofenringe wieder ein. »Ich war am Sonnenhang«, sagt der Costant. »Die Oliven sind reif. Ihr könntet mit der Ernte beginnen.« »Vor allem, weil man dem Wetter nicht trauen darf. Es könnte umschlagen.« »Eines Morgens wacht man auf und es liegt Schnee.« Die Norin dachte im letzten Moment daran, noch ein Scheit in den Ofen zu legen, damit er nicht ausging. Einen dicken Eichenklotz. Denn es tat ihr leid um die Suppe, die sie nicht gern dem Costant anvertraute. »Los, Mama«, sagte die Marie, »du wirst nie fertig.« Es ist erst 9 Uhr. Auf dem Plateau ist kein Wind zu spüren, aber die Luft ist kühl, auch wenn die Sonne strahlt. Leichte Nebelschwaden treiben unten im Licht, milchig, schimmernd. Mit sanft wiegenden Hüften steigen die verliebten Göttinnen zur Sonne hinauf. Die Hügel in 3 Reihen sind hellsilbern, blau-lila und der Himmel aus hellem Silber mit einem Schleier aus Sternenstaub. Die Luft auf dem Weg ist von Firmament durchtränkt. Ein blauer Schleier liegt über dem Schattenhang, verbirgt das Elend der herabrinnenden Ruinen der mageren Ginsterbüsche. »Das ist ein schöner Morgen«, sagte die Marie. Sie eilten zu ihren Olivenbäumen, nicht weit vom Dorf, am geschützten Hang mit seinen alten, nach Osten gerichteten Terrassen. Sie hatten einen steilen Weg eingeschlagen, holprig wie ein Bachbett. Die Fonte Rouge. Früher gab es hier viel Wein. Davon ist kaum etwas geblieben. Je tiefer sie kamen, desto wärmer wurde es. »Die Sonne tut gut. Hier ist es angenehmer als oben.« Sie waren auf ihrem Grundstück. Schlechtes, abschüssiges Gelände mit blasser Erde, auf dem gut 100 Ölbäume standen. Es sind starke, kleine, gedrungene Bäume und alt, uralt. Die schwarzen Stämme sind krumm, rissig. Die harten, höckrigen und miteinander verwachsenen Wurzeln strotzen vor Lebenswillen. Sie sehen aus wie missgestaltete Zwerge, die unter dem silbern glänzenden Blattwerk gestikulieren. Manche scheinen weniger alt, weil die Erde, die den Hang herunterrutscht, ihre gewaltigen, ausgestellten Stämme bedeckt. Die Frauen waren in 2 benachbarte Bäume gestiegen, die Schulterbeutel umgehängt. Die Luft wurde wärmer. Die Oliven waren schwarz, gesund, mit einem weißen Belag, der unter den Fingern verschwand und die glatte, glänzende Haut der Früchte enthüllte. Wenn die Beutel am Hals schwer wurden, schütteten sie ihren Inhalt in den Korb. »Das ist wirklich ein schöner Tag«, wiederholte die Marie und begann zu singen. Sie hatten die Beutel zweimal ausgeleert. Der Himmel floss über vor Freude. »Wenn nur dein Vater das Feuer nicht hat ausgehen lassen«, sagte die Norin. Sie fand, dass der Schatten der Olivenbäume recht kurz geworden war. Die Hand schützend über die Augen gelegt, überprüfte sie die Uhrzeit, indem sie die Bar Rouge betrachtete, einen nach Süden gerichteten langen Felsen am Berghang. Die Bar Rouge ist die Sonnenuhr ihres Dorfes. »Ehe wir daheim sind, ist es Mittag. Gehen wir. Wir kommen heute Abend zeitig wieder.« Den gefüllten Korb am Arm kehren sie ins Dorf zurück. Es ist warm wie im Mai. Hinter dem Ofen in der Küche wurde, wie die anderen zuvor, der letzte Sack Oliven abgestellt. Man ließ sie 14 Tage dort in der Wärme vollends reifen, um sie dann wie jedes Jahr zur Mühle nach Valsol zu bringen. Die beiden Frauen haben sich ans Stopfen gemacht. Das Wetter wird plötzlich milder, da sich der Südwind erhoben hat. Angenehm. Die Lys kommt mit vorsichtigen Trippelschritten. Ihre Schuhe sind an den kleinen Zehen aufgeschnitten. »Meine Hühneraugen zwicken mich«, sagt sie. »Das Wetter wird umschlagen. Im Echo vom Pfarrer sagen sie starken Regen und Sturm voraus.« Sie fügt hinzu: »Marie, würdest du mir wohl helfen, meine Oliven zu ernten?« Ihr Stück Land liegt neben dem der Morells, nur durch die Stützmauer der Terrasse von ihm getrennt. Am engen Horizont unter einem schweren, schmutzigen, tiefhängenden Himmel beginnt der Wind stärker zu blasen. Oben eilen Wolken, gedrängt und wie aufeinander reitend. Manche baumeln gleich schlaffen Lumpen, die der Wind zerreißt. Rabenschwärme schaukeln im Sturm, von den Böen hin und her geworfen. Ihr raues Krächzen geht im Orkan unter. Die Luft fühlt sich an wie laues Wasser. »Was für ein unseliges Wetter«, sagt die Marie, die in einem Olivenbaum sitzt. »Das erinnert mich an Raymond Vigne, der sich in unserem Becken ertränkt hat, weißt du? Da war so ein Wetter wie heute. Was hat ihn denn überkommen, sich einfach so umzubringen?« »Das lag in der Familie. Sein Vater und sein Großvater haben sich aufgehängt. Um die 40 fing es an, mit ihm bergab zu gehen. Man sah ihn abmagern und immer zu grübeln und behielt ihn im Auge, aus Angst, er könnte eine Dummheit begehen. Er ging nicht mehr unter Leute, beklagte sich bei seiner Frau, dass er nicht schlafen konnte, dass eine Angst ihn weckte wie ein Fausthieb auf die Brust, sobald er eingeschlafen war. Er bildete sich Sachen ein. Die ganze Nacht verfolgten ihn Schreckgespenster. Und er litt unter Kopfschmerzen. Ein Ticken wie von einer Uhr«, sagte er. »Er quälte sich und hat sich schließlich ertränkt, als keiner damit rechnete.« Leiser und zur Marie gebeugt, sagt sie: »Im Grunde war da vielleicht jemand, der ihn mit einem Bann belegt hatte, der ihm übel wollte.« Sie fügt hinzu: »Drei haben sich ertränkt in unserem Becken.« Der Baum, den die Marie aberntet, befindet sich direkt darüber. Es ist ein rechteckiges Reservoir aus Beton, 8 Meter lang und 6 breit, gespeist von reichlich Quellwasser, das mit lautem Plätschern aus einem steinernen Rohr fließt. Am Grund eine Schicht Pflanzen, Moos, Kresse. Kurze, hellgoldene Fische schnellen durchs klare Wasser, blitzen auf wie Funken. Geschmeidig, wiegend, steigen wasserfarbene Schlangen zum Atmen an die Oberfläche. Das Maul weit aufgerissen, die Augen von Sonne getränkt. Eine der beiden langen Mauern überragt den Wasserspiegel um mindestens 2 Meter. Die Marie betrachtet diese hohe, glatte Wand mit Schaudern und denkt dabei an die Worte der Lys. »Drei haben sich ertränkt in unserem Becken.« Das Wetter schien nicht zu wissen, was es wollte. Der Wind drehte sich. Der weiße Levante kam genau von Osten, blies weniger stark auf den grünen Schopf der Olivenbäume, trieb hohe, helle Wolken vor sich her und ließ im Meer des Himmels nur blendend weiße Inseln übrig, die aussahen wie schwimmende, schneebedeckte Gebirge mit ihren Zinnen und Schatten und runden Konturen. Die Lys schaute in die Luft. Sieht so aus, als würde es aufklaren da oben. Das ist der weiße Levante. Vielleicht gibt es keinen Regen. Schwärme von Tauben, Elstern flogen in ihre Nähe. Die Elstern wechseln das Revier. Dann bleibt es schlecht. Die Frauen wollten gerade die letzten Oliven hereinbringen, da kam das Unwetter. Ein dichter Haufen schwarzer, kompakter, sich gegenseitig vorandrängender Wolken schien direkt aus den Tiefen der Erde hervorzuquellen. Langsam stieg es zwischen den Hügeln hinauf, schwoll an, nahm zu, rollte schwer über die runden Kuppen wie Bleimassen. »Sieh mal, was sich da unten ranschiebt, wenn das nicht garstig ist«, sagte die Lys. »Der Hügel ist schwarz.« »Es kommt. In Ries regnete schon. Dieses Mal aber wirklich.« Es goss wie aus Kübeln. Der Regen prasselte, trommelte wie Dreschflegel auf die Häuser, troff zornig von den Scheiben. Der Wind versuchte, die Läden abzureißen. Die Norin hockte am Boden und wischte das Wasser auf, das durch die Fensterritzen hereinlief und unter dem Tisch eine Pfütze gebildet hatte. Der Wind stieß weiter mit zusammengepressten Zähnen seinen langen, gequälten Schrei aus, den das Klatschen der Wasserladungen wie Ohrfeigen unterbrach. »Verstehe einer, diesen Levante. Er ist schlimmer als der Mistral.« »Ja«, bestätigte die Norin seufzend, »und er wird stärker.« Sie seufzten alle, wie verlorene Seelen. Die Marie und die Lys, die sich am Ofen trockneten, weil das Unwetter sie auf dem Heimweg erwischt hatte, sagten gleichzeitig, »Zum Glück sind wir mit den Oliven fertig geworden.« Der Costant kommt in Sonntagskleidern aus dem Schlafzimmer. Er ist ohne einen trockenen Faden am Leib vom Feld zurückgekehrt und musste sich umziehen. Der Wind übertönt die Worte. Obwohl es erst 2 Uhr ist, verrammeln sie die Läden und machen Licht. Mit der Kerze. Denn die Marie stellt fest, dass die Lampe trocken ist, die Petroleumflasche leer. Der Atem des Hauses zieht den kleinen, leichten Körper der Flamme lang, beugt ihn und drückt ihn nieder. Das Haus ist noch immer voller Windgeräusche. In der Stiege, der Küche, der oberen Etage rufen und antworten sich die Stimmen mit ihrem unterschiedlichen Timbre, ihren verschiedenen Klagen. Es ist, als strömten unsichtbare Gestalten zusammen, mit Schluchzern, Ächzen, langen unterdrückten Schreien, Seufzern. Als strömten sie zusammen und umklammerten einander in einer verschlungenen Schmerzensgruppe. Dieser Wind! Man könnte grad meinen, es wäre ein Toter im Haus. Der Schnee der Alpen glitzert unter einer schwachen Sonne. Die Hochtäler sind voll lavendelblauer Schatten. Costant spannt den Schwarzen vor den Wagen. Während er das Geschirr festzurrt, hört er nicht auf, leise mit ihm zu sprechen. Die Fien streckt sich, um die warmen, zarten Nüstern zu berühren, aus denen in regelmäßigen Abständen der heiße Atem quillt. Die Augen des Schwarzen reden, fließen über vor Sanftheit. Er ist 6 Jahre alt und hat einen weißen Stern mitten auf der Stirn. Die Marie hilft, die Säcke mit Oliven aufzuladen. Sie hat sich neben ihren Vater gesetzt, vorn auf den Wagen. Das Korn gedeiht, glänzt in den Furchen. Der Wein mit seinen nackten schwarzen Stümpfen auf den Feldern wirkt wie verkohlt. In die kristallklare Luft über den Kronen recken die Mandelbäume ihre dichte Schar gerader junger Triebe. Rötlich, prall vor dicken Knospen, die bereit sind aufzubrechen. Den Kopf eingezogen, zündet sich der Costant in der Jacke seine Pfeife an. »Das Wetter ist zu mild«, sagte er. Sie kommen in ein Gehölz von Eichen, die voll schrumpeliger Blätter hängen. Die Nasen weiden sich am Geruch des ursprünglichen Waldes, der wahren Erde, die weder Düngemittel noch Mist gesehen hat. Sie erinnern sich, dass es hier vor 2 Jahren, Anfang Oktober, von Kaiserlingen wimmelte. Man sammelte ganze Säcke voll. Der Onkel Moisson, die Marie und ihr kleiner Bruder waren an einem Nachmittag hergekommen, um welche zu suchen. Das Laub der Eichen begann sich in warmem Gelb zu färben. Der Bruder und die Schwester waren wie junge Zicklein am Waldrand herumgesprungen. Sie riefen einander zu, schrien, wenn sie von Weitem am Fuß eines alten Baumstumpfs zwischen fettem, duftendem Humus und fauligen Blättern die orangegelben Pilze entdeckten, eng aneinander gedrängt wie lauter Küken in einem Nest. Sie nahmen nur die, die in der Nacht herausgekommen und noch eiförmig waren, aber schon eine ordentliche Größe hatten. Sie zerstachen die weiße Haut, die sie umschloss, und aus dem breiten Schlitz schaute der goldene Kopf heraus. Hier herrschen die Zwergeichen vor, die keine Eicheln tragen. Es gibt vor allem Schößlinge, die sich immer paarweise um einen gefällten Stamm anordnen oder etwas entfernt aus den Wurzeln treiben. Große Flächen sind nur von kriechendem, krummem Eichengestrüpp bedeckt. Eine Beleidigung seiner Vorfahren. Hier und da hat einer von jenen überlebt. Aus einer Eichel entsprossen und Eicheln tragend, mächtig, rauschend, schattenspendend unter seinen Zweigen, riesig wie eine Kathedrale. Diese Eichen sind Festungen im Wind. Die Straße steigt an und die Luft wird frisch. Sie haben La Viste erreicht. Der Horizont dehnt seine blassen Grenzen aus. Stellenweise erkennt man an der frisch aufgeworfenen roten Erde, den Reihen von Eichen, dass es hier Trüffeln gibt. Sie entdecken den Massim, dessen Sau wühlt. Weil die Marie sehen möchte, wie man das macht, lässt der Costant das Pferd anhalten. Der Sammler hat einen Schulterbeutel umhängen. Eine Tasche für die Eicheln, die andere für die Trüffeln. Er ist von der Marie wie gebannt, als sähe er sie zum ersten Mal. Zwischen seinen Rippen tobt ein Orkan mit schweren Böen. Er ist bleich und bekommt kaum Luft. Sie trägt kein Kopftuch. Ihre krausen Haare, in denen der Wind tanzt, leuchten. Ach, du willst sehen, wie man die Trüffeln sticht. Das ist einfach. Er hält seine Sau an der Leine, die in einer Schlinge um ihren Hals liegt. Das Tier hat einen langen, auffälligen Rüssel. Es schnüffelt mit vorgereckter Nase, wittert, hält am Fuß einer Eiche inne, erschnuppert die Stelle, markiert sie, indem es mit der Schnauze einen Winkel zeichnet. Er schiebt es beiseite, wirft ihm drei Eicheln zu fressen hin. Mit dem Abstechstahl dringt er an der Spitze des markierten Winkels langsam in die Erde ein, drückt den Stiel herunter und löst so einen großen Klumpen, der aufbricht. Eine dicke Trüffel kommt zum Vorschein. Schön mattschwarz, mit körniger Oberfläche, duftend in ihrer Hülle aus gelbem Lehm. Sie fahren im flotten Trab des Pferdes weiter, befinden sich bald inmitten ausgedehnter Ländereien. Felder aus einem einzigen Guss roter Erde, wie eine riesige sanfte Woge, mit Furchen von einem Kilometer oder länger. Die Abwesenheit von Mandelbäumen lässt die Ebene nackt und größer erscheinen. Ab und zu, in gewissen Abständen, die gebrannten Dächer eines Bauernhofs. Die Marie denkt, dass sie nicht gern in so einem Haus, irgendwo im Wald oder inmitten der Felder, deren Ende man nicht sieht, leben würde. Im selben Moment sagt sich der Massim, allein mit seiner Sau, dass er gut und gerne auf einer armen, einsamen Farm leben könnte, ohne teure Maschinen oder Dünger, ohne reiche Trüffelgründe. Wenn nur die Marie bei ihm wäre, mit ihrem Lachen, das funkelt wie schönes Mustiergeschirr. Zwei Krähenschwärme, die die Reinheit des Tages beflecken, fliegen in Schussweite über ihre Köpfe hinweg und entfernen sich mit Schreien, die wie das Zerreißen von Stoff klingen. »Der Winter hat das letzte Wort noch nicht gesprochen«, murmelt der Costant. »Das dicke Ende kommt noch. Die Krähen verheißen vielleicht schlechtes Wetter.« »Oder vielleicht Unglück«, sagt die Marie und lächelt. Die ersten Häuser des Marktfleckens erscheinen, weiß, in Stufen nach Süden ausgerichtet. »Ist hier die Mühle?« »Ja, hier.« Zu Füßen des Sonnenhangs am Ende des Weges, etwa 200 Meter hinter dem Ort, erinnern zwei Pfeiler aus verwittertem Tuffstein noch an das ehemalige Portal eines reichen Gutes. Eine kurze Allee großer Platanen mit knotigen Stämmen führt nicht zu einem Schloss, sondern zu einem Gehöft, dessen Komplex niedriger Gebäude man sieht. Das scheint ein anständiger Hof zu sein, gut bestückt und gepflegt. Darüber erheben sich terrassierte Olivenanpflanzungen. Auf dem Grat eine Reihe Schirmpinien. Wo könnte man besser vor dem Mistral geschützt sein als hier? Wenn er sich auf der Ebene ausgetobt hat, dürfte von den Pinien dort oben nur noch süßer Orgelklang zu hören sein. Neben dem Portal bezeugt eine Zypresse, so schlank, hoch und spitz, als wäre sie mit dem Messer ausgeschnitten, wie angenehm hier die Luft wie freundlich dieser Ort ist. Schön, so eine Zypresse an einem geschützten Platz, denkt die Marie. Verschlungene Weinranken umgeben die kleinen Fenster des ersten Stockwerks, die weit auf den hellen Sonnenschein geöffnet sind. Neben dem Schweinestall ein dicker, glänzender Spindelstrauch voller Beeren. Aus dichtem Efeu plätschert laut ein Brunnen. Das triefende Moos ist bis zum steinernen Gesicht des Wasserspeiers hochgeklettert, doch man sieht noch das Lachen in den schmalen Augen über den aufgeblasenen Wangen. Blendend weiße Wäsche liegt zum Einweichen in großen Kübeln. Auf einem Stein sitzt ein hübsches Mädchen, goldgelb wie eine süße Frucht, und schält weiße Melonen zum Einkochen. Mit der Messerspitze lässt sie die schwarzen, im Fleisch vergrabenen Kerne herausspringen, die die Hühner aufpicken. Der Ruhr, der Müllersknecht, den die Marie noch nie gesehen hat, hilft die Säcke abladen. Er macht es mühelos, als wären sie aus Stroh. Sie erwidert zerstreut seinen Gruß, so sehr ist sie damit beschäftigt, sich in dem großen Schuppen umzusehen, den sie betreten haben. Es riecht nach Öl. Auf der Erde, in den Ecken, Haufen von Oliventrester. Man rutscht auf dem fettigen Boden. Es ist finster. Sie erkennt die Mühle ganz hinten erst, als ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Die zerquetschten Oliven fallen in den Trog. Zwei Männer füllen die Matten, schichten sie unter die Presse, begießen sie mit warmem Wasser und setzen dann die Schraubstange in Bewegung. Das Öl rinnt in den Bottich. Morell unterhält sich mit dem Ruhr, dessen Stimme die Marie aus ihrer Versunkenheit reißt. Man meint, wenn man ihren Klang hört, dieser Mann wäre nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern auch aus Bronze und Kupfer gemacht. Seine Stimme tönt wie eine Glocke, dringt durch Mauern. Sie mustert den Knecht, der lebhaft ist und braun gebrannt, ganz Muskeln und Kraft. Seine Augen sind ebenso rege wie die vollen Lippen. Er spricht selbstsicher. Der neugierige Blick des jungen Mädchens macht ihn nicht verlegen. Er sieht sie an. Auf seiner Latzhose große, schwarze, ölige Flecken. Maries Blick wird von seinem hinweggefegt, wie ein winziges Ding vom Wind. Ihr war seltsam zumute auf dem Rückweg. Alles hier schien ihr schöner als bei ihnen. Die prächtigeren Läden, die Brunnen, die breite Allee alter Kastanien, die halb bürgerlichen Häuser am Rand des Ortes, die Bauernhöfe mit ihren kleinen Gewächshäusern, ihrem Lorbeer oder leuchtenden Spindelstrauch. Sie bekam Lust, hier zu leben. Und sie sagte sich, dass der Name dieses Dorfes, Val Sol, warm und hell, pulsierend vor Licht, ein schöner Name war. Der Himmel schmiegt seine Flanke sacht an den Leib der Erde. Die Kuppen erhoben, bieten sich die hingestreckten Hügel der blauen Liebkosung dar. Eine Berührung, die überall umherschweift, sucht, jede Anhöhe begehrt, in geheime Schluchten eindringt. Der Himmel ist ganz nah, tiefblau hier unter dem schwarzen Lorbeer, vermengt mit den Schattierungen dieses Weizens, dem Silber dieser Ölbäume. Firmament stürzt dort in diese Klamm. Aus den Taubenschlägen unter den Dächern der Hütten fliegen Taubenschwärme auf. Auf der Straße, die staubig war wie im Sommer, ging die Marie an diesem Sonntag zwei Mädchen vom benachbarten Hof entgegen, der Lore und der Fifi Provençal, mit denen sie den Abend beim Tanz verbringen wollte. Sie sieht die beiden an einer Böschung sitzen, wo sie die Sandalen abstreifen, die sie sich für den schlechten Weg angezogen hatten, und in feine Schuhe schlüpfen. Die Marie hakt sie unter. Sie gehen mit langen, schwungvollen Schritten. Den Schwestern fehlt es nicht an Frische, doch sie hüten sich zu lachen wegen ihrer schlechten Zähne. Sie haben dünne Waden, treten die Schuhe aus. »Was für ein schönes Wetter«, sagt die Lore und betont dabei jede Silbe. Sie wird Nyanja genannt. 2 Uhr und herrliches Wetter. In Grüppchen. Herausgeputzte Mädchen. Buhlpartien. Die Spieler haben ihre Jacken ausgezogen. Sauber geschrubbte Kinder, proper wie Tauben, rennen über den Platz. Sie wollen zusehen, wie die Lämmer gewogen werden. Weiße Taschentücher auf dem Kopf, enge schwarze Mieder, lange Röcke mit weiten Falten um die Taille, so spielen die alten Frauen Quadrett auf ihren Schürzen an einem warmen Plätzchen. Aus der Straße nach Valsol kommt ein Lastwagen und hält vor dem Café du Centre. Als die Marie mit ihren Freundinnen das Lokal betritt, findet sie sich dem Olivier Rouer gegenüber, der Korbflaschen ablädt. Ihr wird plötzlich ganz flau. Es ist wie an einem Mistraltag, nachdem man die geschützte Straße hochgekommen ist und unvermittelt auf den heftigen, schneidenden Wind trifft. Er streckt ihr die Hand hin und lächelt ungezwungen, ironisch oder freundlich. »Guten Tag, Mademoiselle. Geht's gut seit neulich? Schönes Wetter für einen Spaziergang heute.« »Sie sind hier, um Öl zu bringen?« »Genau.« Mit ihrem ganzen Gewicht an den Türstock gelehnt, fühlt sich die Marie erdrückt vor Freude. Sie zittert vor Scham. Ihr Gesicht ist auf einmal gealtert. Ein Paar, das hinausgeht, streift sie. Er umfängt sie mit seinem Blick, Körper und Seele. Wie die Luft zum Atmen saugt er das Vergnügen in sich auf, die Rosen ihrer Haut welken zu sehen. »Wer ist das?« fragte die Lore die Marie mit einem unauffälligen Kopfnicken. »Der Knecht von der Ölmühle in Valsol. Kennst du ihn?« »Nein, ich kenne ihn nicht. Naja, ich habe ihn vor 2 Wochen gesehen, als wir unsere Oliven zur Mühle gebracht haben.« »Wie heißt er?« »Olivier Rouer.« »Wie alt ist er?« Die Marie verzieht die Lippen, schiebt das Kinn vor, breitet die Arme aus und hebt die Schultern, um zu sagen, »Ich weiß nicht, wie alt er ist.« Oder, »Mir ist egal, wie alt er ist.« »Hübscher Bursche!« Im Hinausgehen hatte er der Marie, die ihm mit den Blicken folgte, zugelächelt. Sie hört, wie der Wagen startet, das Motorengeräusch leiser wird, sich verliert. Die Lore und die Fifi stoßen einander mit dem Ellbogen an, grinsen, zwinkern sich zu. An diesem Abend langweilte sie sich. Das Geleier der Drehorgel ermüdete sie. Von der Luft im Saal, die zum Schneiden war, wurde ihr übel. Ihre Freundinnen riefen ihr auf der Schwelle nach. »Gehst du schon? Es ist erst 6 Uhr!« Sie verließ das Lokal zugleich mit dem Gédéon, der sich einen halben Liter Wein geholt hatte. Gelächter und Geblöke begleiteten den Alten. Sie lief über die großen, offenen Tennen in der reinigenden Luft, wo die Heuschober aussahen wie dunkle Weiler. Allein, weit weg von dem Lärm, vor dem sie geflohen war, um sich selbst wiederzufinden, schien es der Marie, als trüge sie in sich eine neue Welt, die sich ihr plötzlich offenbart hatte. Ihr war ganz feierlich zumute. Sie wollte schreien vor Freude, spürte, dass etwas in ihr mit einem Mal emporgeschossen war, wie ein Baum. An diesem Abend beim Zubettgehen leistete ihr ein Abwesender Gesellschaft, als wäre er ihr im Schatten gefolgt. Während sie sich auf dem niedrigen Strohschemel neben dem Bett die Strümpfe auszog, lächelte ihr ein Freund über die Schulter zu und bewunderte ihre Fesseln.
Mistral von Maria Borelli. Vollständige Lesung in 5 Folgen mit Katja Bürkle. Regie: Irene Schuck. Technik: Daniela Röder und Tim Höfer. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2023. Der Roman ist im Kanon Verlag erschienen, aus dem Französischen übertragen und mit einem Nachwort von Amélie Thoma. Redaktion: Kirsten Böttcher. Ein Podcast von Bayern 2.
Wenn Ihnen das gefallen hat, interessiert Sie vielleicht auch dieser Podcast.
Lust auf mehr Literatur im Ohr? Wir empfehlen den Bayern 2 Podcast Lesungen.
Warum riefen Sie Freiheit, Demokratie? Was sollte das bedeuten?
Sie hatte kein Geräusch von ihr gehört. Esther schlief bestimmt noch, aber dieser Schlaf schien verdächtig.
In meiner Kindheit fuhren meine Eltern gelegentlich die 1 Stunde von Long Island nach New York, um mit meiner Schwester und mir ins Theater oder in ein Museum zu gehen.
Mit Neuentdeckungen, Bestsellern und Klassikern. Kostenlos abonnieren und keine Folge verpassen. Lesungen in der ARD-Audiothek.